Invité vom Dach.
Ein Witte vom Dach beim Maurice Molitor aus Hauten Walter Bayer, den Spitzenkandidat von der Partei von der Europäischer Lenker bei den Europawahlen an gut drei Wochen.
An den hast du mal von Breisel zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Bayer.
Schönen guten Morgen. Schön bei Ihnen zu sein.
Spitzenkandidat der Europäischen Linken bei der Europawahl im eigenen Land, das ist Österreich, kandidieren Sie aber nur auf dem aussichtslosen Listenplatz 40 Ihrer Partei. Warum wollen Sie nicht ins Europäische Parlament?
Meine Kandidatur in Österreich ist ein Ausdruck der Solidarität, die hat symbolischen Charakter. Die Spitzenkandidatur auf europäischer Ebene bezieht sich ja auf die Position des Präsidenten oder der Präsidentin der Europäischen Kommission. Und meine Aufgabe ist, die Linke nun im europäischen Rahmen zu vertreten, und das bemühe ich mich gut zu machen.
Lassen Sie uns kurz über diese Partei der Europäischen Linken reden. Darin sind 26 kommunistische und andere Linksparteien vertreten, darunter auch die Lenk hier aus Luxemburg. Ja. Große Bewegungen wie La France Insoumise oder die spanische Podemos gehören nicht zu den Mitgliedern. Warum?
Also La France Insoumise und Podemos sind beobachtende Mitglieder, sind also einbezogen in den Kontext der Partei der Europäischen Linken.
Und aber sie sind eben nicht Vollmitglied.
Die Zusammenarbeit recht gut ist.
Sie sind nicht Vollmitglied.
Sind nicht Vollmitglieder, nein. Aber wenn ich die tägliche Arbeit der Partei vor Augen habe, wir arbeiten auf der Grundlage von politischem Konsens, und insoweit ist der Unterschied auch nicht groß. Sie sind Teil des Gesamtsystems, so wie unsere Mitglieds- und unsere Partnerparteien.
Hat das auch zum Teil mit Spannungen zwischen den nationalen Organisationen zu tun, wie etwa Spannungen zwischen der France Insoumise und den französischen Kommunisten?
Ja, das ist sicherlich so. Die beiden Parteien treten zumindest im Europaparlamentswahlkampf in Konkurrenz zueinander auf. Und das ist natürlich sozusagen auch eine Schwierigkeit für die Partei der Europäischen Linken, dass wir in Frankreich zwei Parteien haben, mit denen wir uns solidarisch verbunden fühlen, aber die jetzt im Augenblick eben nicht gemeinsam, sondern konkurrierend antreten.
Im künftigen Europäischen Parlament werden all diese Parteien aber wieder eine gemeinsame Fraktion bilden, so wie es im jetzigen der Fall ist?
Ja, ich hoffe, dass es so ist. Und es ist ja auch naheliegend, wir werden ein Europaparlament sehen mit einer sehr starken, radikalen, extremen Rechten. Wir werden möglicherweise eine Mehrheit rechter Parteien im Europaparlament sehen. Und da ist es naheliegend und vernünftig, dass die linken Parteien in einer gemeinsamen Gruppe agieren.
Sie sind Österreicher, Mitglied der Kommunistischen Partei Ihres Landes, deren Vorsitzender Sie auch lange Zeit waren. Eine Partei, die nie den Namen geändert hat, die immer KP, also Kommunistische Partei, geblieben, aber im Gegensatz zu vielen anderen kommunistischen Parteien nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Was hat die KPÖ besser gemacht?
Vor allem ist die KPÖ heute eine Linkspartei wie alle anderen, also hat mit, wenn Sie so wollen, dem orthodoxen Erbe der kommunistischen Bewegung radikal gebrochen. Und dann ist die Kommunistische Partei Österreichs eine Partei, die eigentlich nie sektenhaft agiert hat. Sie war immer in den Gemeinden stark vertreten, sie hat immer Positionen in den Gewerkschaften inne gehabt und auch an den Universitäten und unter Künstlern und Künstlerinnen. Und jetzt in letzter Zeit lebt die Partei einen ganz erstaunlichen Aufschwung, und das hat damit zu tun, dass sich vor nun 3 oder 4 Jahren die Jugendorganisation der Grünen der Kommunistischen Partei angeschlossen hat. Also sie ist in dem Sinn eigentlich eine sehr untypische KP, eine Partei, die eher vergleichbar ist mit Parteien wie der Lenk oder der Deutschen Linken.
Ja, der Fall der Mauer, der Zusammenbruch der Sowjetunion hat die Kommunisten vielerorts ja in tiefe Identitätskrisen gestürzt, die KPÖ also nicht.
Oh ja, doch. Die Prozesse, die durch die Implosion des Staatssozialismus ausgelöst wurden, waren auch in der KPÖ dramatisch, weil sie musste sich mit vielen blinden Flecken ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Aber was der KPÖ in dieser Periode geglückt ist, ist eine radikale Erneuerung ihres Denkens und auch ihrer politischen Praxis. Aber keine Frage, dass das ein schwieriger, interner und zum Teil auch schmerzhafter biografischer Prozess für viele Personen gewesen ist.
Aber es gab halt dann im Gegensatz zu anderen Ländern keine nennenswerte Abspaltung.
Es sind dogmatische, orthodoxe Kommunisten und Kommunistinnen aus der Partei weggegangen, weil sie die radikale Änderung der Parteiideologie nicht mittragen wollten.
Spannend bleibt trotzdem bei all diesen Parteien immer noch die Verbindung zu Russland beziehungsweise die Einschätzung Russlands. Wie stehen Sie heute persönlich zu Russland, zu Putins Russland?
Also Putins Russland ist eine imperialistische Großmacht in Europa und wir haben mit Putins Partei überhaupt nichts zu tun. Und wir haben auch relativ frühzeitig die Kontakte zur Kommunistischen Partei Russlands aufgrund ihrer nationalistischen Linie abgebrochen. Also im heutigen Russland sind wir am ehesten verbunden mit, ich würde sagen, relativ kleinen Gruppen von Dissidenten, Dissidentinnen, Kritikerinnen des Regimes. Boris Kagalitsky, mit dem wir jahrelang sehr eng und freundschaftlich zusammengearbeitet haben, ist zum Beispiel vor 2 Monaten zu einer mehrjährigen Kerkerstrafe verurteilt worden. Also mit dem gegenwärtigen Regime gibt es überhaupt keine Verbindungen oder Identifikationen.
Sie wurden an einem symbolischen Datum zum Spitzenkandidaten der Europäischen Linken gekürt, am 24. Februar, dem vergangenen. Das war ja der 2. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Sie sind, wie Papst Franziskus, der Meinung, die Ukraine soll den Mut haben, die weiße Fahne zu hissen. Muss die Ukraine Ihrer Meinung nach um des Friedens willen auf Gebiete verzichten oder sonstige Konzessionen machen?
Also ich bin nicht die Instanz, die Ratschläge oder politische Konzepte über einen Frieden gegenüber der Ukraine aufzwingen wollte. Ich sage nur, dass wir jetzt nach 500.000 Toten und tausenden zerstörten Städten und Dörfern und Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, eigentlich anerkennen müssen, dass eine Lösung auf dem Schlachtfeld nicht gefunden werden kann. Und unsere Partei hat zum Krieg selbst eine Position eingenommen, die aus 3 Elementen besteht. Erstens, wir wollen, dass möglichst rasch eine Feuerpause stattfindet. Vielleicht ist es möglich, eine solche Feuerpause im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen durchzuführen. Wir wollen, dass Verhandlungen beginnen und wollen den Rückzug der russischen Truppen und die Anerkennung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine erreichen.
Das ist ein Kompromiss innerhalb der Partei. Es gibt durchaus Nuancen in den verschiedenen nationalen Positionen der Linksparteien. Wie sehr leidet die Europäische Linke unter diesen Spannungen?
Also man könnte sagen, auf dem Kongress, wo wir diese Position eingenommen haben, war das eine Kompromissformel. Aber tatsächlich ist doch bemerkenswert, dass bei tatsächlich unterschiedlichen Wertungen der Situation die Partei in ihrer Vielfalt sich darauf geeinigt hat, eine politische und eine diplomatische Lösung zu fordern. Das ist, glaube ich, das ist prinzipiell, das ist nicht nur Kompromiss, sondern es ist die prinzipiell pazifistische Grundlinie, die wir in unserer Partei haben.
In der Beurteilung des Gaza-Krieges, da geben Sie mir recht, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien geringer.
Ja, obwohl ich auch da sagen möchte, dass es Nuancen gibt. Vielleicht noch ein Wort zu Ukraine. Man muss auch berücksichtigen, dass die Betroffenheiten der Länder entsprechend der Geografie unterschiedlich sind. Und so ist es auch im Gaza-Krieg. Wir fordern ein Ende der israelischen Kampfhandlungen im Gaza. Wir haben einmütig den terroristischen Überfall von Hamas auf die israelischen Zivilistinnen verurteilt. Und trotzdem ist es so, dass vor allem in den deutschsprachigen Ländern die in einem hohen, deren politische Kultur in einem hohen Ausmaß durch die Verbrechen, die an der jüdischen Bevölkerung verübt worden sind, geprägt ist, sozusagen die Tonlage, in der Israel kritisiert wird, eine andere ist als in anderen Ländern.
Die Europäische Linke versteht sich grundsätzlich als pazifistische Kraft. Ein anderes Hauptanliegen sind natürlich soziale Fragen, etwa die Wohnungskrise. Sie fordern in dem Zusammenhang eine gesetzliche Mietpreisbremse. Wäre es nicht Aufgabe der Nationalstaaten, eine solche Maßnahme, also eine Deckelung durchzusetzen? Was kann die EU überhaupt in dem Bereich tun?
Sie haben völlig recht, Mietpreisobergrenzen oder das Verbot von Evictions, von Vertreibungen aus Wohnungen sind auf der nationalen Ebene zu regeln. Es ist aber auch wahr, dass die Europäische Union auf dem Weg einer Direktive die Nationalstaaten verpflichten könnte, solche sozialen Regeln einzuführen. Wir wollen beispielsweise, dass das Recht auf anständiges und leistbares Wohnen in das EU-Primär.
Upla, nur als die Verbindung in der Brach. Ich weiß nicht, ob wir so, so kurzfristig nach abgeriecht kriegen. Nee, das schenkt nicht zu sein. Da brechen wir den Interview leider. Du, Matzen, am Satz auf. Gespräch mit Walter Bayer, dem Spitzenkandidat von der Partei von der Europäischer Linke. Hier war der Moin von Bresel aus zugeschaut. Eisen-Invité vom Dach.
Und ich meine, verbal alles gesucht,
das ist verbal alles gesucht, effektiv. Ich hatte eine Engfroh, ganz genau.
Okay. Voilà. Das ist, das verbal alles gesucht, das könnt ihr natürlich an unserem Interview, nachher an der Abnahme. Die fand ihr ganz gleich auf 100,7.lu, 16 Minuten bis 8 Uhr.